Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Eigentlich sollte es bis Ostern Klarheit zu einer möglichen Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank geben. Jedenfalls, wenn es nach der Commerzbank gegangen wäre. Jetzt steht Ostern vor der Tür, aber die Gespräche scheinen noch anzudauern. Zweifel am jetzt aufgebauten Zeitdruck haben so manche Bankexperten, einer davon Professor Wolfgang Gerke vom Bayerischen Finanzzentrum.
Beide Banken müssten eigentlich intensiver ihre Probleme durchgehen. Das gilt auch für die Commerzbank. Da fragt man sich, warum sie unbedingt im Moment sich aufkaufen lassen will. Hat sie noch irgendwelche Lasten, die wir nicht kennen?
Mehr zum Stand der Fusionsgespräche gleich in dieser Sendung, in der wir außerdem auf die Hauptversammlung der springenden Raubkatze schauen, auf Puma, und in der wir anlässlich der Automesse noch einmal nach Shanghai blicken und auf die dort entwickelten Mobilitätskonzepte der Zukunft. Aber zunächst schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Ulrich Barz. Herr Barz, der DAX macht den Anlegern ja im Moment richtig Freude. 6 freundliche Handelstage in Folge, deutlich über 12.000 Punkte. Können die Investoren jetzt beruhigt in die Osterpause gehen, oder wie lief es heute?
Also im Moment sieht es so aus, es fing an mit hängenden Köpfen, der DAX leicht im Minus, aber dann ist er wieder zurückgesprungen und liegt jetzt wieder im Plus mit 45 Punkten oder 0,4% bei 12.198 und hat, Sie nannten schon die Gewinnserie, im April hat der DAX bisher rund 6% zugelegt.
Tja, und gestern konnte die Commerzbank, ist ja nicht mehr im DAX, sondern in den MDAX abgestiegen, deutlich zulegen, weil es offenbar noch andere Kaufinteressenten als die Deutsche Bank gibt. Anlass für uns, auf den Stand der Fusionsgespräche zu schauen, von denen ja viele auch schon zu Ostern irgendetwas Fassbares erwartet hatten.
Ja, bei mir ist Stefan Risse, er ist Kapitalmarktexperte bei der Fondsgesellschaft Akatis und beobachtet natürlich auch, gehören Sie auch zu denen, die jetzt vor Ostern eigentlich noch einen Stand oder einen Zwischenstand oder eine Entscheidung erwartet hatten?
Ganz eindeutig nein, denn das Thema ist so komplex, weil diese beiden Banken, die dort miteinander reden, so komplex ist, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass man vor Ostern nun den Osterhasen aus dem Zylinder zaubert und sagt, so wird's laufen.
Manche sagen ja, es könnte bis zur Hauptversammlung der Deutschen Bank reichen. Das ist im Mai. Wenn Sie sagen, das ist so komplex, da kommt mir die Frage, ob diese Zeit überhaupt reicht, um das Ganze zu bewerten, geschweige denn eine Entscheidung zu fällen.
Die Frage ist ja, wie sinnvoll ist diese Fusion überhaupt, nicht? Also wenn ich so lange brauche, also bis zur Hauptversammlung der Deutschen Bank oder noch länger, habe ich da nicht so viel Probleme und so viel Baustellen, dass ein Zusammenschluss aus der Sicht keinen Sinn macht. Man muss sich einfach vorstellen, die Deutsche Bank hat heute noch zu arbeiten mit der Fusion mit der Postbank. Diese ganzen IT-Systeme, die dann ja irgendwie dort zusammengeschlossen werden müssen. Ich glaube, die Deutsche Bank hat allein über 30 IT-Systeme, die parallel laufen. So, und jetzt noch eine Bank dazu. Das sind alles Schwierigkeiten. Und beide Banken haben große Schwierigkeiten. Und zwei Fußkranke werden nicht zu einem gesunden, indem sie sich zusammenschließen. Es bleibt dabei.
Und würde natürlich auch sehr viele Zehntausende von Arbeitsplätzen kosten. Das wiederum aber auch vielleicht als Vorteil und als treibende Kraft hinter der Fusion steht.
Das ist natürlich so, und das ist für die Arbeitnehmer sicherlich sehr bitter, aber man muss einfach auch anerkennen, dass wir in Deutschland durch den Sparkassensektor und den Volks- und Raiffeisenbankensektor eine extreme Überkapazität haben, was Banken betrifft, im Vergleich zum anderen europäischen Ausland. Und deswegen verdienen die Banken hier im Retail-Geschäft, also mit den Privatkunden, einfach weniger als in anderen Ländern. Und hier muss es eigentlich nach wie vor zu einer Rationalisierung kommen. Das könnte man natürlich, weil beide, Commerzbank und Deutsche Bank, haben Filialen an vielen Stellen, und die könnten sie dann zusammenlegen. Die Suppe auslöffeln müssten in der Tat dann die Mitarbeiter dort vor Ort.
Es wurden auch andere Namen genannt als Fusionspartner, eher für die Commerzbank, die ING aus den Niederlanden oder UniCredit aus Italien.
Ja, wenn wir die ING nehmen, das ist sicherlich eine ganz gesunde Bank, die ein sehr starkes Geschäft hier hat im Privatkundenbereich mit ihren Konten. Nur die haben ja keine Filialen. Das heißt, die haben diesen Vorteil, bieten sie nicht der Commerzbank, die eine deutsche Bank bietet, oder eben auch eine UniCredit bietet, die frühere Hypo-Vereinsbank, die Filialen hat, wo ich Filialen zusammenlegen kann und Kosten sparen kann. Insofern würde man mit der ING einen starken Partner bekommen, aber diese Synergieeffekte, von denen man spricht, nicht in dem Moment, wo ich Kosten einspare, die ich mit der deutschen Bank oder mit der UniCredit hätte, die bieten sich in dem Fall für die Commerzbank nicht.
Das Thema bleibt ein Thema. Wir gucken sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen wiederholt drauf. Vielen Dank erstmal, Stefan Risse von Akatis.
Ja, und Herr Barz, wir schauen noch auf weitere Werte. Erstmal in die USA. Ein milliardenschwerer Börsengang. Der Online-Fotodienst Pinterest steht bevor.
Ja, mit reger Nachfrage durch die Anleger. Das steht heute an, der Börsengang. Und die Aktien, die waren so gesucht, dass sie über der Preisspanne ausgegeben wurden, die angesetzt war mit $19. Und das bewertet dieses noch verhältnismäßig junge Unternehmen, das immer noch rote Zahlen schreibt, mit mehr als 10 Milliarden Dollar Unternehmenswert, Herr Kindermann.
Kein junges Unternehmen ist Osram. Die Aktie heute ziemlich auffällig.
Ja, sie fällt um rund 4%. Die Anleger sehr verunsichert durch eine Meldung. Manager Magazin behauptet das, dass sich zwei Investoren, die eigentlich übernehmen wollen, Carlyle und Bain Capital, das doppelt überlegen wollen und das vielleicht nicht zustande kommt.
Und heute auch wieder bemerkenswert Wirecard. Worum geht's heute?
Ja, die Wirecard-Aktie, die gibt deutlich nach, um fast 3%. Ja, die Anleger, heute wäre eigentlich der Tag, an dem die BaFin entscheiden muss, verlängert sie das Verbot von Leerverkäufen, was ja Druck von der Aktie genommen hat, angesichts dieser vielen Spekulationen oder Schlagzeilen. Also insofern die Wirecard-Aktie heute mal wieder im Minus.
Tiere gehen immer, besonders online. Die Zoo Plus AG ist heute für uns auch einen Blick wert, oder?
Ja, sie steigt um 3,5%, weil sie einfach ziemlich starke Zahlen geliefert hat, das sage ich mal so kommentierend. 15% mehr neue Kunden, also nicht nur 15% mehr Kunden, sondern 50% mehr neue Kunden. Und dann Umsatz plus und Zoo Plus ist auch zuversichtlich, dass das Tempo in diesem Jahr gehalten werden kann. Das hat Anleger gefreut.
Dann fehlen uns noch die Anleihen, der Euro und der Goldpreis.
Ja, der Euro und der Goldpreis nicht groß bewegt. Gold bei rund 1.276 Dollar.
Schön wär's.
Für die Goldbesitzer, ja. Also 1.275 Dollar pro Feinunze. Der Euro etwas niedriger bei 1,1256 Dollar. Und bei Anleihen viel Nachfrage, die Durchschnittsrendite auf minus 0,03% gefallen.
Vielen Dank nach Frankfurt, Ulrich Barz. Und wir gehen nach Herzogenaurach. Ein knappes Jahr nach dem Rückzug des französischen Großaktionärs Kering hat der Sportartikelhersteller Puma heute zu seiner Hauptversammlung eingeladen. Dabei wollten Aufsichtsrat und Vorstand den Aktionären einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vorschlagen. Und eine Weltmeisterin im Weitsprung soll in den Puma-Aufsichtsrat einziehen.
Die Stimmung bei den kleinen Aktionären vor der Hauptversammlung bei Puma ist dem strahlenden Wetter entsprechend.
Auf jeden Fall gut. Man braucht ja nur auf den Kurs zu gucken. Der ist in einsamen Höhen. Braucht man sich doch nicht mal vor Adidas zu verstecken.
Die Zahlen sprechen für sich beim Dritten im Bunde. Auch wenn der Abstand zur Konkurrenz Nike und dem direkten Nachbarn am Firmensitz Herzogenaurach Adidas immer noch beträchtlich ist. Im Wachstum hat Puma Adidas im vergangenen Jahr deutlich geschlagen. Rund 18% wuchs Pumas Umsatz, im Gegensatz zu 8% bei Adidas. Aufsichtsratschef Jean-François Palu lobt schon zu Beginn der Hauptversammlung.
2018 was again a strong year for Puma.
Ein starkes Jahr mit einer ordentlichen Steigerung des operativen Ergebnisses von 38%. Damit hat Puma die Erwartungen für 2018 leicht übererfüllt. Vorstandschef Björn Gulden macht dafür vor allem ein starkes Wachstum in Asien von 30% verantwortlich.
Das China-Markt ist fantastisch. Also die Leute mögen internationale Marken, die mögen Puma, die machen auch mehr Sport. Und die Chinesen kriegen mehr und mehr Geld in die Mittelklasse. Das wird 100% sicher der schnellst wachsende Region für uns in die nahe Zukunft.
Aber auch das Nordamerika-Geschäft wächst um 16%, während das Wachstum für Europa und den Nahen Osten bescheidener ausfällt. Puma, weltweite Nummer 3 im Sportartikelsegment, will im kommenden Jahr die 5-Milliarden-Grenze beim Umsatz knacken und gibt viel Geld aus, vor allem um die Jugend anzusprechen. Ein gutes Zehntel des Umsatzes fließt in Marketing, etwa um Basketballer in den USA als Werbeträger zu gewinnen. Das Marketing im amerikanischen Basketballumfeld ist kostspielig. Vergangenes Jahr erst gewann Puma den US-Rapper und Basketballfan Jay-Z. Björn Gulden machte klar, Basketball ist ein Schlüsselsport, um insgesamt Marktanteile in den USA gut zu machen.
Es wird uns in Amerika helfen, weil das 16-Jährige wird dann sehen, wir machen Performance-Schuhe, also Schuhe für Sport, und da wird er mehr Laufschuhe, mehr Trainingsschuhe und auch sogar mehr Fußballschuhe verkaufen, weil er dann sieht, wir sind eine Sportmarke.
Doch auch im Fußball tritt die Marke mit der Wildkatze wieder ambitionierter auf. So ist man ab der kommenden Saison Ausrüster eines englischen Topclubs.
Und dann haben wir Manchester City dazugenommen. Und das ist für mich der modernste Club der Welt. Die haben nicht nur eine Mannschaft, sondern die haben 9 und wir werden 5 von denen am Anfang sponsern. Und ich bin super, super stolz, dass die in die Zukunft mit Puma spielen.
Auch für das Engagement in der Leichtathletik hat Puma nun ein Gesicht. Und zwar ein weibliches, auf der Management-Ebene. Die britisch-italienische Ex-Weitspringerin Fiona May sitzt künftig im Aufsichtsrat.
Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam den Sport und Puma mutig nach vorn zu bringen. Thank you.
Für die neue Angriffslust von Puma machen viele auch den Rückzug der ehemaligen Mehrheitseigner aus dem Unternehmen verantwortlich. Die französische Familie Pinault, die mit ihren Luxusmarken Gucci und Brioni mehr Geld verdient, hat Puma-Aktien verkauft. Das macht Entscheidungen im Unternehmen wieder einfacher. Als nächsten Schritt will Puma seine Aktien splitten, das heißt aus einer Aktie 10 machen. Finanzvorstand Michael Lemmermann begründete den Schritt damit, dass die Aktie derzeit mit 544 Euro unpraktisch voluminös sei.
Das macht die Aktie vielleicht auch etwas, sag mal, präventiv oder unattraktiv, auch für Kleinaktionäre.
Zustimmung bekommt Lemmermann von Aktionärsvertretern. Das Selbstbewusstsein des kleinen Global Players drückt Ex-Fußballprofi Björn Gulden mit diesem Bild aus der Bundesliga aus.
Und Dortmund, die gewinnen trotzdem dieses Jahr.
Unser Landeskorrespondent Tobias Krone berichtete aus Herzogenaurach und wir haben im Beitrag gelernt, für Puma ist der China-Markt fantastisch und deshalb gehen wir jetzt auch nach China. E-Auto-Quote, Mietfahrräder, Mobilität als Dienstleistung. China gilt als Labor für die Fortbewegungsform der Zukunft. Hier ist Standard, worüber andernorts noch diskutiert wird. Das sieht und hört man am Alltag auf der Straße, zum Beispiel am Geräuschpegel. Es verändert aber auch, wie Autos und Mobilität verkauft werden. Statt ins Autohaus geht man in den schicken Konzeptstore à la Apple. Eindrücke aus Shanghai von meiner Kollegin Silke Hane.
Auf der edlen Shanghaier Einkaufsmeile Nanjingstraße fließt der Verkehr stetig. Allerdings ist es auffällig leise. Und das liegt nicht nur am Hubverbot, das in der Stadt gilt. Die Masse der kleinen Motorroller surrt elektrisch über die Straße. Auch Linienbusse fahren mit Batterie, genau wie viele Autos. Nirgends werden so viele E-Autos neu zugelassen wie in China. Laut der Autobranche waren es allein 2018 mehr als 1 Million. Die Stromer erkennt man an ihren grünen Kennzeichen. Solche Nummernschilder sollen auch die Autos von Baidu einmal bekommen, wenn sie denn, wie geplant, Ende des Jahres in der westlich von Shanghai gelegenen Stadt Nanjing vom Band rollen. Schon jetzt betreibt das Elektroauto-Startup in der nach Nanjing benannten Shanghaier Straße eine Art Ladenlokal. 2 Automodelle werden hier ausgestellt. Eine Kaffeebar, Hocker und kleine Tische sorgen für entspannte Lounge-Atmosphäre. Hinter den Kulissen der Firma geht es allerdings weniger ruhig zu. Anfang der Woche gab Mitbegründer Carsten Breitfeld, ein ehemaliger BMW-Manager, seinen Ausstieg bekannt. Kurz nachdem sich die Führung erst im Januar neu aufgestellt hatte. Neuer alleiniger Chef ist Daniel Kirchert.
Es wäre ehrlich gesagt für uns ein bisschen überraschend, haben wir jetzt nicht damit gerechnet, aber das ist eine persönliche Entscheidung.
Breitfeld wechselt zur Konkurrenz von Iconic, gerade einmal 3 Jahre nach der Gründung von Byton. Vorher war er rund 20 Jahre bei BMW. Das Tempo in der chinesischen Autoindustrie ist, verglichen mit Europa, atemberaubend.
In dieser sehr traditionellen Industrie, in der ich auch davor mehr als 15 Jahre verbracht habe, hätte ich es mir, sag mal, bis vor 5-6 Jahren niemals träumen lassen, ja, dass es möglich ist, ein eigenes Start-up in diesem Bereich aufzumachen. Aber das ist sicherlich, geht auch auf Tesla mit zurück. Vor ein paar Jahren gab es diese Riesendynamik und dann ist hier in China einige hundert Startups haben gestartet in diesem Bereich, wobei man sagen muss, dass nur ein kleiner Teil davon wirklich ernsthaft an wirklichen Fahrzeugen arbeitet.
Es sei also auch ein bisschen Hype dabei, begünstigt, so Kirchert, von hohen Subventionen in China. Die Regierung hat angekündigt, die Förderung nun einzustreichen. Der Elektroautomarkt ist im Anfangsstadium entwachsen. Die Firmen sollen alleine klarkommen. Dafür, dass sie E-Autos bauen, sorgt eine staatliche Quote. Ansonsten drohen hohe Strafen. Chinas Ruf als Labor für die Mobilität der Zukunft geht aber über die Elektroantriebe weit hinaus.
Mobilität in China, wenn Sie hier mal ein paar Wochen und Monate, wenn nicht gar Jahre leben, stellen Sie natürlich fest, dass die Nutzung von verschiedenen Mobilitätsangeboten schon eine ganz andere ist als in Deutschland.
So Volkswagen-China-Chef Stefan Wöllenstein am Vorabend der Automesse Shanghai beim Konzernempfang in einem Flachbau mit Industrieflair im Norden der Millionenmetropole.
In Deutschland ist ja die Taxifahrt, wenn Sie so wollen, Luxusgut. In China wird es ja eigentlich von breiten Bevölkerungsschichten wahrgenommen, sowohl in den offiziellen autorisierten Taxen, die aber zunehmend verschmelzen mit dem Angebot des Marktführers Didi.
So heißt die unbestrittene Nummer 1 der Mitverdienste in China. Die amerikanische Konkurrenz von Uber hat sein China-Geschäft vor knapp 3 Jahren an Didi verkauft. Wer in China per Smartphone eine Autofahrt bucht, kommt an Didi eigentlich kaum noch vorbei. Wer in China Autos baut, aber offenbar auch nicht. VW hat mit Didi ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um Autos speziell für dessen Zwecke zu entwickeln. Beziehungsweise Didi hat VW dafür ausgesucht. In einem Land, in dem die Regierung die Rahmenbedingungen in allen Lebensbereichen eng setzt, weiß man, um welche Player man buhlen muss.
Wir wissen auch, dass die Regierung entschlossen ist, in den Städten der Zukunft auch das Thema Shared Mobility stärker in den Vordergrund zu rücken. Ganz einfach, weil es auch aus unserer Sicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit der Urbanisierungsstrebung in China, wo ja Größenordnung 60-70% der chinesischen Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren in urbanen Räumen sind. Und das heißt wirklich Millionenstädte.
Am nächsten Tag sieht man Wöllenstein über den Messestand von NIO schlendern, ein chinesischer Autobauer, der im Gegensatz zu Byton auch wirklich schon Autos baut. Die inspiziert Wöllenstein mit Entourage, während NIO-Mitbegründer Jack Cheng Journalisten erklärt, was chinesische Unternehmen besser machen als europäische.
The speed, the time to market.
Die Geschwindigkeit, die Zeit, bis Produkte auf den Markt kommen. Die junge Generation tauscht ihr Smartphone alle 12 Monate aus. Früher waren es mal 2 Jahre. Jetzt schmeißen die Leute ihr Zeug einfach weg, weil es neue Technik gibt. Ultra-HD-Bildschirme, 5G, Sprachsteuerung, das alles kommt. Hören, sehen, sprechen, das geht bald an jeder Straßenecke. Das sind genau die Typen, die man im Blick haben muss. Die willst du als Kunden an dich binden und rund um die Uhr am Wickel haben. So macht man das meiste Geschäft.
Eine Messebesucherin stimmt Cheng zu. Sie findet chinesische Autos besser. Da gibt es mehr Unterhaltung. Traditionelle Autos haben das nicht. Sie befriedigen die grundlegenden Bedürfnisse, aber dann kommt nicht mehr viel. Vernetzte Autos berücksichtigen den Bedarf nach Unterhaltung und Bequemlichkeit. Einschränkend muss man sagen, NIO hat in den ersten 3 Monaten des Jahres 3.800 Autos in China verkauft. In derselben Zeit setzten Volkswagen, BMW und Daimler etwa 1,2 Millionen Pkw hier ab. Und sie sind sich ihrer Defizite bewusst. Die deutsche Autoindustrie produziert nicht mehr nur in China. Immer mehr Forschung und Entwicklung wird hier betrieben. Tausende Ingenieure arbeiten an der chinesischen Mobilität von morgen aus deutscher Hand. Das Tempo in der chinesischen Autoindustrie ist, verglichen mit Europa, eben atemberaubend.
Gelebte Zukunft Mobilität in China, eine Reportage von Silke Hane aus Shanghai. Verbraucher müssen sich auf ein deutlich höheres Briefporto einstellen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Bahner.
Die Bundesnetzagentur hat heute dafür den Weg frei gemacht und einen Preiserhöhungsspielraum um 10,6% vorgeschlagen. Dieser bezieht sich auf die Gesamtmenge aller Einzelsendungen der verschiedenen Briefarten. Das Porto für einen Standardbrief, derzeit 70 Cent, könnte aber noch stärker steigen. Branchenkreisen zufolge ist eine Anhebung auf bis zu 90 Cent möglich. Das genaue Porto ist noch unklar. Im Mai will die Netzagentur final entscheiden. Danach legt die Deutsche Post die Preise fest. Die gelten dann voraussichtlich ab dem 1. Juli. In der EU soll es ab 2025 erstmals verbindliche CO2-Grenzwerte für Lkw und Busse geben. Eine entsprechende Verordnung hat das Europaparlament verabschiedet. Demnach soll der CO2-Ausstoß neuer Lkw bis zum Jahr 2025 um 15% und bis 2030 um 30% gesenkt werden im Vergleich zum Jahr 2019. Ferdinand Dudenhöfer, Professor an der Uni Duisburg-Essen, hält dies für machbar für die deutschen Autobauer.
Also man hört jetzt wieder, die Welt geht unter. Selbstverständlich kann man Plug-in-Hybride, die gibt es ja auch bei den PKWs, jetzt mal endlich in die LKWs bringen. Dann können diese Fahrzeuge 20, 30, 40 Kilometer mit Strom fahren, den man emissionsfrei nachtanken kann, wenn er vernünftig gemacht wird, und dann mit Diesel weiterfahren. Das würde deutliche Verbesserungen bringen. Die sind bei den PKW state of the art, also ist heute in jedem Autohaus zu kaufen. Es ist überhaupt nicht verständlich, dass es nicht bis 2030 im LKW sein soll.
Auf Druck des Europaparlaments wurde auch verankert, dass die Hersteller eine Zielmarke von 2% Null- und Niedrigemissionsfahrzeugen erreichen müssen. Halten sie dies nicht ein, drohen ihnen Bußgelder. Facebook hat die nächste Datenschutzpanne entdeckt. Das Online-Netzwerk lud in den vergangenen 3 Jahren ohne Erlaubnis die Kontaktdaten von bis zu 1,5 Millionen neuen Nutzern hoch. Der Fehler sei nach einer Änderung am Anmeldeverfahren im vergangenen Monat entdeckt worden, wie Facebook bestätigte. Die Daten seien mit niemandem geteilt worden und würden gelöscht. Der Fehler sei behoben und betroffene Nutzer würden informiert.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ausführlich kommentiert wird die von der Bundesregierung bereits zum 2. Mal gesenkte Wachstumsprognose für das laufende Jahr.
Der Kölner Stadtanzeiger schreibt: Mickrige 0,5% Wachstum erwartet das Wirtschaftsministerium in diesem Jahr noch. Und das auch nur, wenn die Konjunktur im 2. Halbjahr wieder anspringt. Die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft werden sich unweigerlich auf die Politik der schwarz-roten Bundesregierung auswirken. Der Tag der Wahrheit kommt Anfang Mai, wenn die Steuerschätzer ihre Prognose veröffentlichen. Geld für teure Koalitionskompromisse und zusätzliche Ausgabenprogramme wird es dann nicht mehr geben. Die neue Devise heißt Sparen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert die Äußerungen von Wirtschaftsminister Altmaier zur aktuellen Prognose. Altmaier will die regierungsamtliche Halbierung der Wachstumsrate als Weckruf verstanden wissen. Aber wie oft muss es denn konjunkturell noch läuten, bevor der CDU-Politiker sich traut, die aus dem Weckruf folgenden politischen Aufgaben klar zu benennen und vor allem im Kabinett endlich auch klar zu adressieren? Ebenfalls ein Thema ist die von Verkehrsminister Scheuer angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr. Was endlich nach einem genialen Politikerplan klingt, hat jedoch in doppelter Hinsicht Schwächen, finden die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Dass der Bund seinem hauseigenen Konzern durch eine Gesetzesänderung unter die Arme greift, lässt sich noch entkräften. Schließlich wäre bei einer Senkung der Ticketpreise ja auch den bahnfahrenden Bürgern geholfen. Das zweite Problem wiegt allerdings schwerer. Die Bahn kann schon das aktuelle Passagieraufkommen kaum bewältigen. Wie sich noch mehr Fahrgäste auf die ohnehin schon angespannte Situation auswirken würden, kann sich jeder selbst ausmalen. In der Sache hat Scheuer recht, betont die Südwestpresse aus Ulm. Es ist unlogisch, dass im Nahverkehr nur 7% fertig sind, im Fernverkehr dagegen fast 3-mal so viel. Dabei ist die Bahn das eindeutig umweltfreundlichere Verkehrsmittel, das gefördert werden muss. Allerdings ist es wenig originell, nur Vorschläge zu machen, die Geld kosten und die Rechnung einfach dem Finanzminister zu schicken. So einfach macht es sich Scheuer gern. Daher bitte auch Vorschläge zur Finanzierung.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann, Dank für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen. Da geht es nochmal um das Busunglück auf Madeira und die Reaktionen aus Deutschland.